Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und ich bewerte sowas grundsätzlich nicht. Wir haben ja alle irgendwie, hängen wir so ein bisschen in so einem Abwertungstourette. Wir werten ja ständig Menschen ab in Organisationen und sagen, und die sind faul und die sind so und die sind im Widerstand. Aus der Hypnoperspektive sind es Umgangsstrategien und ich frage die Leute immer, hast du das Gefühl, dass das hilfreich für dich ist? In einer komplexen Welt ist es entweder oder der schlechteste Ratgeber, weil es verdichtet, es führt uns sofort in diese Polarität rein, dann fangen die Argumente an, dann haben wir Lagerbildung und wir verpassen die Chance, das eigentliche Ziel zu erreichen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum ist Zuversicht die neue Führungskraft? Für dieses Gespräch habe ich erneut die Spiegel-Bestseller-Autorin und Beraterin Vera Starker eingeladen. Wenn ihr schon mal mein erstes Gespräch mit ihr hören wollt, hört gerne in die Folge 191 des Paperwings-Podcasts rein. Warum ist jetzt Schluss mit lustig? Heute spreche ich mit ihr über ihr Buch Zuversicht, die neue Führungskraft, wie Führung in unsicheren Zeiten gelingt, erschien im Fallen Verlag zusammen mit Katharina Roos rausgebracht. Zum Gleichen kann ich auch schon mal teasern. Ich war sehr glücklich, froh und stolz, sie auch gewinnen zu können für das Buch New Work und Resilienz, was am 21.08.2025 erscheinen wird beim Haufe Verlag. New Work und Resilienz, Kompass für menschenorientierte und innovative Arbeit in einer Welt in der Dauerkrise. Und diese Bücher ergänzen sich auch inhaltlich hervorragend, denn wir haben beide ähnliche Schwerpunkte, individuelle, organisationale Resilienz und wie man hoffentlich dann später auch in dieser Folge merken will, eine grundsätzliche optimistische Lebenshaltung. Vielleicht noch ein, zwei Sachen zum Buch. Alltagspraktische Handlungsoptionen trotz Dauerkrise entwickeln und damit die Selbstwirksamkeit und die Produktivität steigern, darum geht es in dem Buch. Menschen, nicht nur in Unternehmen, sind zunehmend mit Dystopien konfrontiert. Diese wirken sich auf die Stimmung und vor allem die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden und Führungskräfte aus. Das Prinzip Hoffnung hilft zwar, trotz kritischer Lage positiver in die Zukunft zu blicken und ist als Erwartungshaltung hinsichtlich der eigenen Zukunft auch in der Forschung als Schlüssel für ein besseres Leben gut belegt. Aber Hoffnung allein macht uns noch nicht handlungsfähig, wenn es darum geht, Zukunft aktiv zu gestalten. Zuversicht verstehen die Autorinnen als Kompetenz mit klarem Blick auf die Realität und trotz der Herausforderungen Handlungsoptionen zu entwickeln, die dann im Ergebnis Veränderungen zum Positiven ermöglichen. Der Unterschied zwischen ich hoffe, dass alles gut geht zu ich habe alles getan, dass es gut gehen wird, beschreibt die für das Buch vorgenommene Unterscheidung der Begriffe. In der Forschung basiert Zuversicht auf den Unterkonstrukten Hoffnung, Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilienz. Diese Begriffe werden, insbesondere in puncto Resilienz, im Buch zueinander in Beziehung gesetzt, um eine integrierte Perspektive zu ermöglichen. Das Buch unterstützt Führungskräfte, Unternehmer sowie Change-ManagerInnen darin, alltagspraktische Handlungsoptionen trotz Dauerkrisenmodus zu entwickeln. Hierüber Selbstwirksamkeit zu erleben und in der Folge Produktivität zu steigern und nicht zuletzt auch darin, Transformationsvorhaben positiv zu beeinflussen. Zur Autorin, sie hat eine umfangreiche Liste an Büchern zu New Work publiziert. Sie ist eine absolute Expertin und deswegen freue ich mich umso mehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Vera.
Ich danke dir recht herzlich, Danny, für diesen schönen, roten, flauschigen Teppich, den du mir gerade gelegt hast.
Ja, ich freue mich, dass ich ihn wieder ausrollen durfte. Wir beschäftigen uns mit ähnlichen Themen. Du bist gefühlt immer vier Schritte voraus und bestimmst auch so ein bisschen die Trends mit und damit aber auch den Zeitgeist, in dem du dich bewegst. Das Thema Zuversicht hat ja schon mal den Weg gefunden in ein Buch bei dir. Was hat euch oder dich dazu jetzt bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Also letztes Jahr, als ich die Idee hatte, Mut zur Zuversicht zu schreiben, war das eigentlich das Initial, dass ich selber gemerkt habe, diese ganzen schlechten Nachrichten gehen mir selber ein bisschen an die Krawatte. Und das wollte ich so gar nicht hinnehmen. Und ich erschließe mir die Welt lesend. Deswegen war meine erste Frage, gibt es ein Buch dazu, wenn einem so ein bisschen gefühltes Wasser bis zum Hals steckt? Und da gibt es ein sehr gutes Buch von dem Ulrich Schnabel, auch über Zuversicht, aber das hat mir nicht gereicht. Und es war auch aus meiner Sicht nicht humorvoll genug. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe ein Buch über, damals war der Arbeitstitel Radikale Zuversicht. Ich wollte der besagten Partei auch etwas entgegensetzen. Und davon habe ich der Katharina erzählt und dann hat sie gesagt, du, das brauchen wir so dringend, ich mache mit. Dann haben wir es geschrieben. So. Und als wir das rausgebracht haben, ging das ja sehr schnell auf wirklich unter die Top 10, auch in der Spiegel-Bestsellerliste. Und dann haben uns ganz viele Menschen angeschrieben, die uns aus dem Arbeitskontext kennen und haben gesagt, aber was heißt das jetzt für Führung? Und da habe ich gesagt, das weiß ich doch nicht. Also woher soll ich? Naja, und weil aber so viele Menschen geschrieben haben, haben Katharina und ich gedacht, gut, das ist eine gute Fährte, haben die aufgenommen und haben uns dann wieder durch die Wissenschaft gewühlt, durch Studien gewühlt, um zu gucken, was ist beim Thema Führung da rauszuholen. Und plumpst dann jetzt dieses Buch hinten raus.
War das quasi der konkrete Moment, in dem dir klar wurde, dass Führung jetzt etwas Neues braucht, nämlich Zuversicht, also deine eigene Erkenntnis, oder wie ist das auch gewachsen so ein bisschen?
Nein, ich führe ja immer extrem viele Gespräche und wir haben ja letztes Jahr die Studie gemacht, inwieweit die allgemeine Krisenstimmung eigentlich, was die mit den Organisationen macht, welche Auswirkungen die auf Führung hat und Führungserwartungen, und das war schon... Da haben wir uns schon eine Runde auf den Hintern gesetzt, ne? Zu sehen, dass 2/3 der Führungskräfte sagen, autoritäre Führung ist das Mittel der Stunde. Und da haben wir beide ja auch in unserem Podcast drüber gesprochen. Und seitdem lässt mich das schon auch nicht mehr los, weil ich mag so ungern immer beim Problem stehen bleiben. Weil das kann jeder, ne? Sagen, guck mal, hier ist das Problem, Studie, wir haben es gezeigt. Und da war eben die Beschäftigung mit der Zuversicht, die ja jenseits von Chaka-Chaka wirklich evident Auswirkungen hat auf Produktivität, auf Resilienz, auf Selbstwirksamkeit, diese Frage zu lösen, inwieweit kann denn zuversichtliche Unternehmensführung, zuversichtliche Führung ein Teil der Lösung sein für das Ganze, was da so um uns herum passiert.
Also Zuversicht in der Führung klingt ja für viele erstmal naiv. Wie würdest du denn Zuversicht von unrealistischem Optimismus unterscheiden?
Naja, unrealistischer Optimismus, den sehen wir alle naselang nach wie vor in den Organisationen. Die setzen Ziele und die Leute wissen, dass sie das nicht erreichen. Es sagt nur keiner was. Und es war nach Corona, war das extrem zu beobachten in den 1,5, 2 Jahren danach, dass die Geschäftsführung und Vorstände gesagt haben, so jetzt müssen wir wieder richtig ranklotzen, haben sehr große Ziele gesetzt. Und wenn ich dann gefragt habe, glaubt ihr, dass ihr das erreichen könnt, haben ganz viele gesagt, nein, völlig unrealistisch. Und das ist so ein Punkt, wo wir aus meiner Sicht hinschauen müssen, weil die Vorstände und Geschäftsführung waren zum Beispiel auch sehr viel zuversichtlicher, haben wir in der Studie gesehen, als der Rest der Organisation. Und dieses Gap führt dazu, dass von oben Dinge reingekippt werden, die von unten nicht verarbeitet werden können. Und das ist so eine Frage, inwieweit kann denn diese Abkopplung aufgelöst werden über eine andere Form von Führung? Und für uns ist Zuversicht in der Führung nicht die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern das bitte das Gleiche tun wie zuvor, nämlich transformational zu führen und psychologisches Empowerment, also alles, was wir schon wissen, aber mit einer bewussten Selbstarbeit dabei. Also das hat unglaublich viel mit den Führungskräften selbst und ihrem Zugang zu sich selbst zu tun. Und das gepaart mit einem klaren Blick auf das Realistische und Mögliche. Und da müssen wir, wie gesagt, diese Wolkenkuckucksheim-Vorstellung, wenn wir die beibehalten, führt es zu einer Abkopplung. Wenn wir sie fokussieren auf das, was real möglich ist, werden die Leute die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken.
Ich würde gerne nochmal auf den spannenden Punkt reingehen, dass du gesagt hast, okay, die Führungskräfte, also die Vorstände, sind eigentlich zuversichtlich und realistisch gewesen. Das heißt, sie haben es nicht so düster gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und leicht, also sie haben eine realistische Einschätzung gehabt und waren zuversichtlich, aber der Gap war nach unten. Woher hatten die Vorstände quasi ein realistischeres Lagebild und damit einen zuversichtlichen Optimismus, nenne ich ihn mal?
Na, die haben geguckt auf ihren eigenen Wirkraum. Und da aus dem heraus betrachtet, ist es auch realistisch, was die an Potenzialen sehen. Aber sie haben den Zustand der Organisation, den Zustand auch der Menschen nicht mit in die Rechnung einbezogen. Und da ist es gekippt. Und die Leute unten haben halt geguckt, was ist das, was wir im Portemonnaie haben, ne? Im Kraftportemonnaie, im seelischen Portemonnaie. Und haben gesagt, okay, das kriegen wir nicht hin. Und diese Abkopplung wird aber dann quasi überbrückt über abwertende Attributionen, wie die Leute leisten nicht genug oder die Leute sind im Widerstand. Dabei wird im Eigentlichen der Punkt verpasst zu sehen, wir haben hier ein Abkopplungsphänomen. Und Zuversicht hat ja wahnsinnig viel mit Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung zu tun. Also ich erwarte mich, wirksam zu fühlen. Und je größer der Einflussraum ist, umso wahrscheinlicher ist, dass sich Zuversicht entwickelt. Und die C-Level-Ebene hat nun mal den größten Einflussraum. Also de facto können die ja Dinge entscheiden. Und das ist relativ logisch, dass sich daraufhin eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung auch ergeben kann, wenn man chancenorientiert drauf guckt.
Ja, also da sind wir ja quasi wirklich beim salutogenesischen Modell von Aaron Antonovsky, auch diese Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Selbstwirksamkeit im Sinne von, wenn ich als Vorstand halt so ein bisschen mehr Zahlen habe, mehr Einblick, versus ich sitze am anderen Ende der Nahrungskette und ich weiß gar nicht, welche Entscheidungen getroffen werden, wie die Marktlage aussieht und was mit mir passiert, dann ist es ja einfach auch ein Informationsreichraum. Ne? Und du hast auch gesagt natürlich, was kann ich verändern? Dann sind wir beim Circle of Influence, wo man sagt, okay, was kann ich beeinflussen, was kann ich kontrollieren und wo habe ich eigentlich keinen Einfluss drauf? Und das ist natürlich dann von der Ebenenperspektive her was anderes. Ja. Du nennst Zuversicht auch ein Multitalent in der Krise. Was versteckt hinter dieser Bezeichnung?
Das Konstrukt, das wissenschaftliche Konstrukt der Zuversicht, du hast ja die Unterfaktoren genannt. Resilienz, Hoffnung, Optimismus, Selbstwirksamkeit, die sind identisch mit den Dimensionen aus dem psychologischen Kapital. Das ist ein Modell in der Psychologie, was extrem gut beforscht ist und wo wir wissen, dass wenn das psychologische Kapital hoch ist, dass der Optimismus steigt, die Selbstwirksamkeit, das Selbstwirksamkeitserleben steigt, und damit in der Folge auch die Selbstwirksamkeitserwartung in puncto künftiges Tun, dass die Resilienz steigt und auch der Hoffnungslevel sich verändert. Und wir sehen, dass auch Produktivität positiv beeinträchtigt wird. Und ich würde mal sagen, das ist wie bei alle Neune beim Kegeln. Das hat schon richtig großen Impact. Und das war für uns total spannend, als wir uns dadurch gewühlt haben, durch die Wissenschaft zu sehen, Mensch, es gibt dieses wahnsinnig gut beforschte Konstrukt. Das heißt, wir können gesichert von Wissen ausgehen.
Also, das finde ich spannend. Du leitest mit Zitat von Christian Thiele ein, geschätzter Kollege, hat auch in dem ersten Buch von mir mitgeschrieben, was Führung heute wirklich braucht, zum Thema Positive Leadership. Und dort wird das Kapitel Zuversicht als Produktivitätsfaktor eingeleitet mit dem Zitat, wer immer wieder erlebt, auch in großen Projekten oder in komplexen Settings Dinge gebacken zu bekommen, erlebt Selbstwirksamkeit. Was können Führungskräfte tun, um quasi diese Zuversicht erlebbar zu machen?
Also wichtig ist, dass die natürlich auch in der Selbstarbeit sind. Also inwieweit sind die eigentlich zuversichtlich und was macht sie zuversichtlich? Und das heißt, erstmal zu gucken, welchen Möglichkeitsraum habe ich denn? Und ich hatte das Modell von dem Stephen Covey, was ja wirklich wichtiger ist denn je, vor ein paar Jahren mal angepasst und habe gesagt, der innere Kreis ist, ich kann etwas entscheiden. Der zweite Kreis, ich kann etwas beeinflussen. Und der dritte ist, kann nur Impulse geben. Und die Grundlage ist, dass Führungskräfte, vor allen Dingen im mittleren Management, sehr häufig in den Burnout geraten, weil sie auf dem Kreis, ich kann nur Impulse geben, versuchen, Dinge in Bewegung zu bringen, aus eigener Kraft. Und wenn jetzt eine Führungskraft hinschaut und sagt, wenn man einfach dieses Modell nehmen würde, zu sagen, als Führungskraft, was kann ich hier wirklich entscheiden, was kann ich beeinflussen, wo kann ich nur Impulse geben und sich strikt danach auch richtet, wo die eigenen Ressourcen hinfallen oder hingelegt werden, dann wächst fast automatisch ein Stück weit die Zuversicht, weil der eigene Möglichkeitsraum fokussiert wird. Und das wiederum auch mit dem Team so zu machen, und ich würde es ja nicht in der Kammer machen, sondern mit dem Team gemeinsam sich hinsetzen mit dem Modell und sagen, so Leute, das sind unsere Aufgaben, das sind unsere Ziele, wo brauchen wir andere dafür, wo können wir nur Impulse geben, was können wir selber entscheiden, und sich radikal auch auf das zu fokussieren und alle Dinge, über die so oft geärgert und gejammert wird, wirklich abzumoderieren. Und das verändert das Klima doch sehr. Weil einfach in der Folge auch natürlich der erlebte Erfolg sich häuft, weil man sich natürlich auf das fokussiert, was man bewirken kann. Die Stimmung sich verändert, gruppendynamisch andere Dinge passieren, so wie vorher alle jammern, das ist ansteckend, jammern hinterher alle, ist es im Positiven auch ansteckend. Das heißt, Klima verändert sich, dann fühlt sich auch die Führungskraft wirksamer. Also wir haben unendlich viele potenzielle positive Wechselwirkungen in dem Thema.
Mhm. Du hast auch ein, wie ich finde, sehr wichtiges und gutes Prinzip, nämlich im Kapitel 3, nämlich das Prinzip der Aufmerksamkeitsfokussierung. Und du startest auch das Kapitel, natürlich zusammen mit Katharina, mit einem sehr von uns geschätzten Zitatengeber in dem Fall, Dr. Gunter Schmidt, dem ärztlichen Direktor der Destelius-Kliniken, nämlich Erleben ist das Ergebnis von Aufmerksamkeitsfokussierung. Was wären so deine Tipps in so Dauerkrisenzeiten zum Thema Aufmerksamkeitsfokussierung für die Zuhörerinnen?
Also der Gunter Schmidt ist ja mein Ausbilder, mein langjähriger und auch mein Mentor, würde ich sagen. Der hat schon mein berufliches Arbeiten sehr auf den Kopf gestellt. Als ich das verstanden habe, das hypnosystemische, habe ich gedacht, oh Mist, wir machen doch vieles irgendwie nicht richtig. Und dieses Prinzip der Aufmerksamkeitsfokussierung ist in doppelter Hinsicht aus meiner Sicht eine der absoluten Metakompetenzen. Das eine ist, wir sind im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, Konzerne verdienen Milliarden mit unserer Aufmerksamkeit und die generieren sie in der Regel über Emotionalität. Weil unser Gehirn mehr Rezeptoren für Negatives hat, springen wir sehr stark auf empörende Überschriften an. All das, das wissen wir alle. Das heißt, da ist wichtig, wenn ich mir nicht diese Negativität von morgens bis abends reinfahren möchte, zu sagen, meine Aufmerksamkeit ist zu vergleichen wie mit einer inneren Taschenlampe. Wo leuchte ich eigentlich hin? Also das ist dieser Punkt, wie viel Negatives nehme ich eigentlich auf? Und der zweite Punkt, wo das wichtig ist, ist, dass wenn wir Wirksamkeit beim Arbeiten erleben wollen, auch wir da unseren Aufmerksamkeitsfokus auf die Arbeit konzentrieren müssen, aber auch auf Gelingendes, auf Mögliches. Also Fokus verstehe ich an der Stelle groß, worauf fokussiert sich das Unternehmen, worauf fokussieren sich die Führungskräfte, worauf fokussieren sich die Teams, bis hin so, worauf fokussieren sich die einzelnen Menschen in sich. Und dieser Hebel ist riesengroß. Der ist nicht im Bioprogramm, ne? Das Bioprogramm ist eher Säbelzahntiger angucken anstelle von schöner Blume. Gehirn soll ja Überleben sichern, aber das können wir ja steuern. Und wenn wir das miteinander steuern, im Team, mit der Führungskraft gemeinsam, dann hat das eine wirklich sehr hohe Wirkung. Und das führt dazu natürlich, dass wir produktiver sind. Wenn wir produktiver sind, gehen wir nach Hause und sagen, heute war ein richtig guter Tag, ich habe richtig was geschafft. Das heißt, Selbstwirksamkeitserleben steigt und das immunisiert ein Stück weit auch gegen den Irrsinn.
Ja, ja. Würde ich gerne mal für die Zuhörer einen kleinen Impuls reingeben. Ich habe jetzt diese Woche ein Seminar gehabt zu positiver Psychologie vor Bankenmanagern und auch so mit so kleinen Anekdoten und kleinen Hilfestellungen. Und da habe ich, es ist auf Resonanz, meine Beispiele sind sehr schnell auf Resonanz gestoßen. Ich habe das Beispiel gesagt, letztens halt ein Feedback gekriegt auch, und das Feedback zu dem Seminar war qualitativ und quantitativ sehr gut, aber es gab halt so ein, zwei Punkte, die kritisiert wurden. Und natürlich, so wie ein Felix Lobrecht, der auf der Bühne steht vor 50.000 Leuten, 49.990 johlen, aber einer sitzt in der vorderen Reihe und zieht ein Gesicht, und man sieht den, der ein schlechtes Gesicht zieht, und ich habe dann die Kritik genommen. und übertragen auf die Bankmanagerin, stellen Sie sich vor, Sie machen ein Konzept, schicken das dem Vorstand, Sie haben ein halbes Jahr dran gearbeitet, 50 Seiten gut ausgearbeitet und der Vorstand sagt, naja, auf Seite 8, da ist die Tabelle falsch beschriftet. Und jetzt, nehmen Sie sich, beschäftigt Sie das 2 Tage, das heißt, der Vorstand fand es super, sehr gut, er hat nur diesen kleinen Fehler gesehen und das, was Sie sich jetzt nehmen, rauspicken, ist die aufmerksame Fokussierung auf das Negative. Der Vorstand hat es nicht böse gemeint, es ist nicht böse gemeint, er findet das Ding erstmal super, nur da ist ein kleiner Fehler, aber das, was wir machen, ist, uns das dann rauszupicken und da muss man, das muss man lernen, glaube ich, und das ist aber das, was du gesagt hast, uns ist unser Gehirn noch programmiert, immer auf Awareness. Wir sind nicht gemacht für Glück, wir sind gemacht zum Überleben und da haben wir halt immer diese Anspannung, das Negative, die Gefahr zu sehen und nehmen quasi, glaube ich, nicht das Glück so richtig wahr, obwohl es uns umgibt.
Wenn wir das noch paaren mit einer doch in der Regel relativ hohen Anerkennungsbedürfnis, dann ist das eine schlechte Kombi. Wenn aber eine Führungskraft es schafft, den Fokus zu lenken auf das Gelingende und das Gelungene und nur dann, wenn dieser eine Punkt wirklich Relevanz hat im Sinne von, das ist wichtig, dass wir das verändern, weil das hat einen Impact. Überhaupt nur dann würde ich es erwähnen. Wenn der Rechtschreibfehler auf Folie 58, ehrlich gesagt, das interessiert nobody. Ja, und dafür so eine Aufmerksamkeit zu bekommen und das Prinzip zu verstehen, zu sagen, okay, das lasse ich einfach weg, sondern ich fokussiere mich auf das, was geht. Und da, wo wir was lernen müssen aus dem, wo was nicht geklappt hat, und da kommt natürlich das Thema Fehlerkultur rein oder Lernkultur, nenne ich das ja lieber, geben wir das in den Kanal der Lernkultur. Weil das dann auch die Leute wieder weiterbringen und das Gefühl haben, sie entwickeln sich weiter. Und diese Prinzipien und Paradigmenwechsel, die dafür die Führung drin hängen, die sind wichtig zu verstehen, damit man auch sich als Führungskraft wirksam erlebt. Wenn ich meine Vorträge mache zu diesen Themen, kommen häufig Führungskräfte danach zu mir und sagen, Frau Starker, mein ganzes Team jammert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich alles noch machen soll. Und da erfahre ich 2 Dinge in diesen beiden Sätzen, nämlich, da ist eine Negativspirale in Gang gesetzt worden, die sich gruppendynamisch manifestiert hat. Also nicht funktional ist offensichtlich, weil es gibt ja auch ein Sprechen über negative Gefühle, das total richtig und gut ist. Aber da scheint sich was verselbstständigt zu haben. Und das Zweite ist, die Führungskraft glaubt, dass sie alleine das ändern muss. Und das ist ja eine Aufgabe, die gar nicht lösbar ist. Ich kann gar nicht machen, dass andere Menschen nicht mehr jammern. Also ich kann andere Menschen auch nicht verändern. So, das heißt, diese Frage, was ist denn dann mal eigentlich meine Aufgabe in dem Ganzen als Führungskraft, die müssen wir ein bisschen neu sortieren. Weil dieses sich verantwortlich, hochgradig verantwortlich fühlen für das, was bei Menschen passiert, ist in so herausfordernden Zeiten wie jetzt, muss man das nachjustieren. Alle Menschen reagieren unterschiedlich. Wir haben so hohe AU-Quoten wie noch nie. Das ist auch eine Reaktion auf das, was da passiert. Das kann eine einzelne Führungskraft nicht ändern. Aber wenn sie sieht, wo ihr Wirkraum ist, was ist das, was ich an den Umständen tun kann, damit die Leute Arbeit als einen guten Ort erleben, kann sich wirksam fühlen und die Leute kriegen eine Einladung in einem anderen Umstand oder in anderen Umstandsbedingungen, selber aus der Jammerspirale wieder rauszukommen.
Das finde ich spannend, denn eines der meistgebuchten, wenn ich meine Seminare bei der Bundeswehr gebe, und da kann man immer so Module aussuchen, was die halt in den 2 Tagen also ein bisschen lernen wollen, und dann wird tatsächlich ganz oft das Modul Demotivation und Remotivation gewählt. So. Es ist für mich jetzt nicht so das tollste Thema, weil ich sage, okay, jetzt geht's wieder in den Jammerkreis, aber es ist halt ein Thema, was die Führungskräfte, die ich dort habe, beschäftige. Was würdest du solchen Menschen mit an die Hand geben, so an praktischen Tools, dass du sagst, okay, ich habe halt ein demotiviertes Team, die sind einfach frustriert und über lange Jahre eigentlich schon ein bisschen resigniert. Also ich sag's mal ganz zynisch, ich habe es halt vor allem in Verwaltungen, wo die irgendwie ihren goldenen Käfig, ihre Lebenszeitverbeamtung etc. Und die schleppen sich quasi zur Arbeit, sind aber eigentlich nicht mehr glücklich. Was würdest du denn sehen?
Also grundsätzlich arbeitet unser Gehirn ja erfahrungsbasiert. Das heißt, wenn ein neuer Impuls kommt, da kommt jetzt der Danny mit einem Seminar zur Transformation, dann sagen die Hippocampi, dieses Verwaltungsteams in Millisekunden, hatten wir das schon mal, war das gut oder war das scheiße, dann sieh zu, dass du wegkommst. Also dann gehen wir unwillkürlich in die Vermeidung. Das passiert nur dann nicht, wenn der neue Impuls, der kommt, einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Das heißt, wenn ich als Danny jetzt verstehe, oh, schau mal, ne, ich habe nachgefragt, die haben dreimal schon was zu dem Thema gemacht, dann versuche ich noch rauszufinden, wie haben die das denn wohl erlebt? Also was ist danach passiert? Wie selbstwirksam haben die sich denn danach erlebt? Und wenn sie sich nicht selbstwirksam erlebt haben, dann würde ich als Danny sofort überlegen, wo kann ich einen Unterschied machen, damit nicht schon auf unwillkürlicher Ebene die Party gelaufen ist, bevor sie angefangen hat. Weil ne, das Erfahrungsbasierte eben sagt, brauchst du gar nicht erst hingehen. Ist genauso blöd wie immer. Das prägt so stark unsere Erwartung, dass wir diese Unterschiedsbildung, und das ist ja auch ein Grundprinzip des hypnosystemischen Arbeitens, einen Unterschied zu machen, der als Unterschied erlebt wird. Das gilt im Übrigen nicht nur für Seminare, sondern es gilt auch für ganze Veränderungsprozesse. Da haben wir ja alle mittlerweile ein paar auf dem Buckel, dass wir da anders agieren müssen. Und die Demotivation ist ja erstmal immer eine Umgangsstrategie. Also wenn ich es mal ganz unemotional betrachte, würde ich sagen, das ist ein Weg, mit dem umzugehen, was die da erleben. So, und das sind Systemparameter, die gesetzt werden, die auch dazu führen, dass diese Umgangsstrategie gewählt wird. Und ich bewerte sowas grundsätzlich nicht. Wir haben ja alle irgendwie, hängen wir so ein bisschen in so einem Abwertungstourette. Wir werten ja ständig Menschen ab in Organisationen und sagen, und die sind faul und die sind so und die sind im Widerstand. Aus der Hypnoperspektive sind es Umgangsstrategien und ich frage die Leute immer, hast du das Gefühl, dass das hilfreich für dich ist? Hast du das Gefühl, es ist hilfreich für dein Ziel? Und dann denken die, ach ja, stimmt, da war ja was, da war ja ein Ziel. Ja, das heißt, diese Zielfokussierung durch die Hintertür zu nutzen, um in einen also maximal, wenn irgend möglich, bewertungsfreien Diskurs zu kommen und zu sagen, wie gehst du abends nach Hause? Hast du das Gefühl, du hast viel geschafft? So, was ist das Gefühl, mit dem du morgens ankommst? Weil das ist doch das, wo die emotionale Bewertung stattfindet, wenn morgens der Wecker klingelt und ich denke, oh Gott, es ist erst Dienstag. So, dann würde ich immer auch mit dem Modell arbeiten und sagen, was von dem, was ihr hier erlebt, was dazu führt, dass ihr diese Umgangsstrategie der Demotivation wählt, was könnt ihr hier beeinflussen? Also um überhaupt wieder ins Tun zu kommen. Weil die Antwort ist das Tun. Und zwar nicht aktionistisch, hektisch, sondern reflektiert, miteinander entwickelt. Und jetzt ist aber super wichtig, dass der Danny dann mit diesen Leuten nicht an etwas arbeitet, was nicht in deren Möglichkeitsraum ist. Das halte ich, du würdest das nicht tun, weil du, wir sind da ja wir teilen uns ja quasi ein Gehirn, wir beide. Aber es machen leider viele Berater, Trainer, die arbeiten dann an Sachen, die die Leute nicht selber entscheiden, geschweige denn beeinflussen können. Und dann kommt wieder das frustrierende Erlebnis. Man geht raus, man möchte gerne tun und möchte gerne machen, stößt an die Systemgrenze und sagt, siehste, das wiederum wird geparkt im Gehirn. Beim nächsten Mal kommt der nächste Workshopleiter und dann sagt das Gehirn, also beim letzten Mal war richtig doof. Also ich sag mal ganz, ich aus meiner Sicht, die Leute, die nach dem dritten Mal nicht mehr mitmachen, ich würde wirklich denen eine ganz gesunde Psyche attestieren. Weil von wem können wir erwarten, dass er dreimal vor die Wand rennt und beim vierten Mal Juhu rufend wieder losläuft? Das würde doch keiner von uns machen.
Ja, also ich finde auch den Impuls, nochmal wirklich zu schauen nach diesen Einflusskreisen. Ne? Wir sagen das ja am Anfang unseres Seminars bei Bundeswehr ganz gerne, weil es ist ja eine Riesenorganisation. So. Mit ganz vielen Stäben, Ministerien, Vorgaben etc. Und du kannst halt viele Sachen nicht beeinflussen als Individuum. Aber wenn du morgens mit einem Lächeln zu deinem Team reingehst, wirst du in deinem kleinen System halt eine Veränderung bewirken. Und in dem Moment, wo du zuversichtlich in ein Team reingehst und offen Und positiv wird das in eine Wechselwirkung gehen. Und diese Wechselwirkung wird positive Auswirkungen haben. Und wenn man das System Team, Abteilung dann nimmt, wird das auch wieder Spillover-Effekte haben und es wird ausstrahlen. Und das heißt, diesen Negativkreislauf, den muss man halt durchbrechen. Und das kann man, so wie du gesagt hast, ne, durch kleine Selbstwirksamkeitselemente machen, die man allein schon auf Teamebene oder Individualebene erreichen kann.
Und weißt du, Danny, letztendlich wird auch immer wieder das Selbstbild oder das Menschenbild gestresst, auf dem wir auf dessen Basis wir in die Welt gucken. Wenn ich einfach ein eher mechanistisches Menschenbild habe, dann bin ich sehr schnell auch bereit, abzuwerten und so persönliche Attributionen da ins Spiel zu bringen, Schuldfragen aufzubringen. Wenn ich aber verstanden habe, dass mindestens das System oder die Systemfrage die Hälfte der Miete ist und verstehe, dass die Leute sehr wohl alle Tassen im Schrank haben und resonieren, einen Umgang gefunden haben mit dem, was sie erlebt haben. Im Hypnosystemischen heißt das Lösung mit Preis. Mhm. Die Demotivation ist quasi eine Lösung mit Preis. Dann lässt man das Bedürfnis ja stehen und versucht, einen anderen Weg als die Demotivationsstrategie zu nutzen, um das dahinterliegende Bedürfnis zu befriedigen. Und das, was sehr häufig als Bedürfnis dahinter liegt, ist Sicherheit. Das wird sich weiter verstärken. Und also ich mache mal wirklich, das ist ein bisschen ein einfaches Beispiel, aber es gibt nicht wenig so Bereichsleiter, mittleres Management, die jammern ganz schön viel über die da oben. So, das ist, und gleichzeitig sagen sie aber, ich würde nicht weggehen, weil mein Gehalt ist so gut und die Kinder sind in der Ausbildung, das Haus muss noch abbezahlt werden. Das heißt, dieser Sicherheitsaspekt, der da eine Rolle spielt, gewinnt gegen das Eigenerleben, dass man sich nicht mehr wirksam erlebt oder nicht mehr produktiv erlebt. Und dann hält man es halt aus, weil das Sicherheitsthema wichtiger ist und der Preis, den man zahlt, ist, dass man das aushalten muss und das führt halt zum Jammern. So, wenn ich die Leute im Coaching frage, was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto gewinnst, dann können die mir wie aus der Pistole geschossen ein Leben skizzieren, das relativ wenig zu tun hat mit dem, was sie gerade jetzt leben. Weil das Sicherheitsbedürfnis befriedigt wäre und dann würden sie es halt anders machen. Und da muss man auch nicht mehr jammern.
Ich gehe da total in Resonanz, weil ich total spannend fand, also weil es ja so ein bisschen mit meiner Vita zu tun hat. Ich war ja selber quasi Bereichsleiter, Geschäftsbereichsleiter und hatte so mir den sozialen Status mit zwei Assistentinnen, Dienstwagen etc. aufgebaut, natürlich ein damit gut gehendes Gehalt auch. Und damit darf man seinen Selbstwert halt nicht zu sehr verbinden, weil das die eigene Fallhöhe bestimmt und vielleicht auch an die Leute da draußen, den Kindern ist es scheißegal, was ihr für ein Auto fahrt. Sorry. Also das ist für die nicht wichtig, denen ist viel wichtiger, dass Papa auch mal zu Hause ist oder Mama, was auch immer. Das heißt, dieser soziale Statusgedanke ist viel zu hoch gehängt. An eurem Grab wird euch keiner fragen, wie viele Überstunden ihr gemacht habt, welches Auto ihr gefahren seid, sondern wie viel ihr da seid oder da wart. Und nichtsdestotrotz, ich mache mich überhaupt nicht lustig über diese Ängste oder will die kleinreden. Und ich erlebe trotzdem, ich habe nämlich letztens auch mit einem Berater gesprochen, ich sage mal von einem Outplacement-Beratungsunternehmen, das heißt, die wirklich jetzt in der Industrie unterwegs sind und diese Transformationsgeschichten begleiten. Denn das ist ja das, was wir trotzdem sehen. Wir sehen eine Transformation gerade im Automobilsektor. Also es hat ja jetzt dieses Jahr alle erwischt, Mercedes, BMW, Porsche, Audi, VW, also alle großen Deutschen. Und wenn wir gucken, was da an OEMs dranhängt, also wirklich noch an Zulieferfirmen, das ist extrem. Und die Wahrheit ist auch, die Welt wird sich ändern. Das heißt, wer 30 Jahre bei Siemens war, Entwickler, das wird nicht mehr lange da sein. Es wird sich ändern, es wird eine Transformation geben und es wird einen Wandel geben. Und gleichzeitig glaube ich wirklich, wenn man sich von den materiellen Aspekten so ein bisschen befreit, gibt es auch eine große Chance und eine Möglichkeit. Und das ist das, glaube ich, wenn man in so einem Konzern drin ist, dass man so einen goldenen Käfig hatte. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ich glaube, es gibt viel, viel Möglichkeiten da draußen. Das heißt, die Zuversicht darf auch, glaube ich, da wachsen, dass man das nicht als Bedrohung sieht. Und dann gibt es natürlich in Organisationen diese Reaktanzen, was du gesagt hast mit den Bereichsleitern, diese diese Widerstände. Und ich weiß noch, ich habe mal bei Tobi Krüger von damals Otto den Begriff Lebensschicht zitiert aus einem Buch. Da ist er gleich an die Decke gegangen, sagt er, weil er das total doof findet, dass man auf dieses mittlere Management schimpft. Und ich schimpfe überhaupt nicht, weil ich kenne das. Und ich finde, das ist die undankbarste Position, weil man kriegt von oben Lack und von unten Lack und kann da so ein bisschen zermürbt werden.
Ja, das ist ja die Fantasie, dass man über die Abwertung irgendwas in Gang setzt. Aber das, die Logik dahinter zu verstehen, dass das mittlere Management ausbalancieren muss, was an Anforderungen von oben kommt und an Anforderungen von unten kommt, weil sie der Handlungsscharnier sind, das wäre mal eine sinnvolle, tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Wir sehen das ja nicht selber, auch medial, dass mit der Lähmschicht, sag ich mal. Ich finde es per se eine Unverschämtheit, muss ich mal ehrlich sagen, weil die machen, das ist der Knochenjob in der Organisation. Und die Frage würde aus meiner Sicht auf C-Level und Bereichsleiterebene sehr viel mehr sein, wie können wir das System so gestalten, dass diese Aufgabe gut erledigt werden kann, dass sie gut umgesetzt werden kann. Und ehrlich gesagt, Danny, vor lauter Abwertung haben die Leute da relativ wenig Antworten drauf. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe und sage, das, was ihr da erlebt, ist der Spiegel eurer Führung, liebe Vorstandsebene, dann wird es ungemütlich, weil die sich den Schuh nicht anziehen wollen. Und ich würde aber mal sagen, es ist euer Schuh. Und die Unwägbarkeiten, die da ausgependelt werden, sind auch normal in einer Organisation. Und das Beste, was ihr tun könnt, ist den Leuten Verantwortung zu geben, auch Entscheidungsverantwortung zu geben, damit sie das psychisch gesund tun können. Aber den Leuten die Verantwortung geben, ohne sie entscheiden zu lassen und sie dann dafür abzuwerten, dass sie es nicht gelöst kriegen. Es ist, nun ja, ich will hier keine Kraftausdrücke benutzen, aber das ist unsinnig, sage ich es mal so.
Ja, also ich habe in dem Seminar jetzt auch mit den Bereichsleitern eine Analogie erzählt aus einem Lego Serious Play Workshop, wo man diese Organisationen nachgebaut hat, als Bereichsleiter, also aus individueller Ebene, dann mit den Team und Bereichen und dann mit dem Vorstand. Und dann hatte man so schöne Inseln, so grüne Plateauinseln, wo die Bereiche waren, die so ein bisschen miteinander vernetzt waren, und der Vorstand war halt so ein Ruderboot, was ganz weit voraus war, mit so einer ganz dünnen Leine. Das heißt, eigentlich gut wie entkoppelt, so. Und eigentlich gar nicht mehr diese Traktion oder diese Verbindung wie in so einem, wie in so einem Getriebe wirklich zu seinen Bereichen oder unterstellten Bereichen hat. Das heißt, hat sich völlig losgelöst die Unternehmensführung von dem operativen Geschäft. Und gleichzeitig.
Jetzt, entschuldige, dass ich da so rein, aber das ist, ich finde, ich hätte so gern ein Foto davon. Also wenn's
kann ich dir schicken.
Ja, ich sag mal warum. Weil das ein, so intuitiv so richtig ist. Wenn ich mit der Katharina zusammen, also wenn ich Transformationen begleite, dann tue ich das niemals ohne Organisationsdiagnostik. Und damit ist keine Gap-Analyse gemeint zu Beginn, sondern eine Potenzialanalyse. Und wir messen auch immer die Wirkung, die im erzielt wird im System. Weil wir einfach sagen, dass wer sich als Transformator dahinstellt, als Berater, muss sich auch einer Wirkungsmessung stellen. Und wir können diese Abkopplung in den statistischen Daten, wir können sie sehen. Das sind ja keine deskriptiven Befragungen, sondern da wird ja wirklich mit den Daten gearbeitet, Korrelationen angeschaut, Regressionen angeschaut. Und wir können die Abkopplung sehen und das ist immer der Moment, wo wir sie anschleppen und dem Vorstand und sagen, schau hier, da funktioniert der Transmissionsriemen nicht. Was ist dein Plan? Na, oder lass uns den Plan erarbeiten, wie du wieder in Kontakt kommst mit deiner Organisation. Weil es gibt ehrlich gesagt nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, der Vorstand hat null Impact auf die Organisation. Dann kann er auch so weitermachen wie bislang, trotz Veränderungsprozess, weil es einfach wurscht ist, was er macht. Variante B, er hat Impact auf die Veränderung der Organisation. Dann ist es hochrelevant, was er macht. Und dann natürlich wenig von Erfolg gekrönt, wenn er simsalabim das Gleiche macht wie zuvor. Und sich hinterher beschwert, dass die Leute im Widerstand sind und das mittlere Management die Lähmschicht ist, weil sie Transformation nicht umgesetzt haben. Also ich, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber das ist ein Muster, was wir wirklich häufig sehen und wo wir versuchen, den Vorständen und Geschäftsführungen sie darauf aufmerksam zu machen, damit sie diese frustrale Erfahrung gar nicht erst machen müssen, sondern selber in die Wirksamkeit kommen, wirksam zu transformieren. Und wenn ich geholt werde zu solchen Prozessen und dann höre ich schon, ja, und ich als Vorstand haben wir mir die Rolle des Promoter des Wandels gegeben. dann packe ich schon wieder meine Tasche. Und wenn es einen Lenkungsausschuss gibt, dann packe ich auch noch das Handy in die Tasche, weil da gehe ich. Weil da weiß ich einfach, das ist über 20 Jahre Erfahrung, da weiß ich einfach, dass das nicht funktionieren wird. Ich kann das, das ist voraussehbar.
Ich beschäftige mich jetzt gerade sehr mit diesem Thema, wie auch so ein bisschen auch in unserem Buch. Also ja, einmal kann man ziemlich genau sagen, Kai Morian Pukal hat ja einmal, schreibt einen schönen Beitrag über Struktur schafft Resilienz. Das heißt, dass man die Leute nicht komplett in diese Selbstorganisation entlassen soll. Judith Muster hat die schöne Headline Selbstorganisation selbst schuld gewählt. Das heißt, es bedarf, glaube ich, und dann sind wir auch gleich bei deinem Thema, was autoritäre Führung, ich nenne es ambidextre Führung, dass man sagt, okay, man muss das Geschirr wieder zusammenkriegen. Das Geschirr im Sinne von Pferdegeschirr, dass es eine Kopplung gibt der Arbeitspferde, der Zugpferde hinten bis zur Lenkung. Und gleichzeitig brauchen die Leute ihren Spielraum. Es gibt ja so Frameworks, Tools, so wie zum Beispiel OKRs, die ich jetzt auch so in größeren Konzernen mal mit begleitet habe. Die finde ich eigentlich als relativ wirksam im Sinne von agilem, iterativen Reporting und gleichzeitig Umsetzung von Objectives, das heißt von strategischen Zielen. Was würdest du machen, und wenn ich jetzt sage, diese lose Leine von diesem Ruderboot zu den Bereichen, wie kann es gelingen, dass wir die Vorstände wieder in eine sinnvolle Vernetzung zum operativen Geschäft kriegen?
Also für mich würde erstmal die Frage zu klären sein, wie definieren Sie denn Ihre Rolle in Bezug auf das Funktionieren der Organisation? Weil sie haben ja unzweifelhaft eine strategische Rolle, also die Organisation weiterzuentwickeln und ich sag mal, nah am Markt dran zu sein, nah an den Kunden dran zu sein, also idealerweise. Aber was ist ihr Impact in der Steuerung der Organisation? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das wird auch sehr unterschiedlich interpretiert. Und deswegen müssen wir erstmal gucken, was nehmen die Leute an, was ihre Aufgabe ist. Und dann wieder unter der Logik, glaubst du, dass das hilfreich ist, wenn du die Aufgabe so interpretierst für deine Organisation? Welche Wirkphänomene siehst du denn, wenn du das und das tust? Dann haben wir ja in der Regel immer auch die Daten, dass wir es auch datenbasiert diskutieren können, zu sagen, schau, diese Wirkung tritt in der Organisation ein. Wenn du eine andere haben willst, musst du einen Unterschied machen. Also haben wir dann eine Unterschiedsbildung. Also insofern würde ich sagen, es gibt sie nicht, die Blaupause. Aber ich bin seit jeher großer Fan davon, dass Selbstorganisation Führung braucht, weil wir haben Zielkonflikte, das ist völlig normal, wir haben systemische Spannung, völlig normal, und es braucht für diese Situation Führungskräfte, die sagen so, wir gehen rechts rum, die das entscheiden und nicht die Teams sich da kaputt diskutieren lassen. Wenn wir mal genau hinschauen beim OKR oder auch bei Agilität, das sind relativ starke Strukturrahmen. Also wenn du das anguckst bei Scrum, wenn du das siehst, es ist alles total durchgetaktet. Aber innerhalb dieses Taktes, wenn wir jetzt mal vom Ideal ausgehen, verantworten die Menschen das, was sie tun, zu einem hohen Grade selber. Aber sie können einfach nicht entscheiden, ob sie der Organisation eine andere Taktung geben, sondern die ist einfach festgelegt. Und bei den OKRs gibt es auch, man entscheidet sich für eine Taktung und auch für eine Art und Weise, das zu tun. Und ich finde diese Strukturgebung unendlich wichtig. Jetzt mal unabhängig von den einzelnen Tools, aber diese Frage, wie geben wir der Organisation, gerade weil wir flexibilisieren wollen, auf der anderen Seite die notwendige Struktur und Stabilität, dass nicht alles permanent ausgehandelt werden muss. Weil das ist massiv erschöpfend. Und für mich gehört ja in die Struktur auch noch die tägliche Fokuszeit, also das täglich ungestörte Arbeiten dazu, weil wir sehen, dass Leute, die strikt nach Scrum arbeiten, trotzdem nicht mehr hinkommen mit der Zeit, weil sie so viel unterbrochen werden, dass einfach die Zeit nicht mehr reicht. Das heißt, diese Frage, wie viel Strukturgebung brauchen wir, ist für mich eine alles entscheidende Frage in einer auch ungewissen Welt, weil die das draußen ja gar nicht mehr so doll hält. Und die Hyperindividualisierung über Corona dazu geführt hat, dass die Leute immer sagen, ja, ich. Na, montags können wir keinen Teamtag machen, weil habe ich Yoga. Und der Nächste sagt, ja, dienstags können wir nicht machen, weil da habe ich Physio. Und der Dritte hat Katzenyoga am Mittwoch oder was weiß ich. Ich brauche diese Entscheidung, ich brauche Strukturgebung, Ob das per se immer hierarchisch sein muss, das wage ich zu bezweifeln. Aber keine GmbH, keine AG. Ich bin ja im Erstberuf Rechtsanwältin, da kriege ich immer direkt so ein bisschen Nackenverspannung. Die kommen ja alle ohne diese Formalhierarchie, die ja da ist, die können wir nicht wegzaubern. Wir kommen die ja gar nicht aus. So, deswegen, ich bin von diesem, alle machen alles frei und viel wird diskutiert, überhaupt kein Fan von. In einer instabilen Zeit braucht es eine vernünftige Strukturgebung, die den Leuten aber ermöglicht, selbstverantwortlich in den Teams zu arbeiten.
Ja, finde ich total spannend, weil ich habe gerade den Auftrag gekriegt, ein Seminar zu entwickeln mit einem Bundeswehrkameraden zusammen für die Akademie der Genossenschaften, also fürs Bankenwesen, zum Thema militärische Führung, weil man dort dieses Führen mit Auftrag hat. Das heißt, man hat einmal, klar hat man eine Organisation, die sehr hierarchisch ist und gleichzeitig aber die Führungsverantwortung auf die jeweilige lokale Ebene legt. Das heißt, man gibt quasi Rahmenbedingungen, linke, rechte Grenze heißt es ja bei der Bundeswehr im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das ist dein Verantwortungsspielraum, das heißt, das Areal von der Elbe bis zur Ehle als Beispiel, das ist dein Raum und hier musst du den Raum halten und das ist dein Auftrag. Wie du den ausführst, ist dir überlassen, aber das ist dein Verantwortungsbereich. Und das verbunden mit einem sauberen Reporting nach oben, dass die Vorgesetzten immer ein sauberes Lagebild haben, wie sieht es denn aus, um handeln zu können. Und das, was das Spannende ist, dass es ist, man hat dieses hohe Maß an Selbstorganisation und Selbstverantwortung in seinem Verantwortungsbereich und gleichzeitig die direkte Kopplung an die übergeordnete Führung mit den Zielsetzungen der Organisation, sage ich es mal.
Und das finde ich ein saugutes Beispiel dafür. Weil natürlich hat die, ich weiß nicht, wie das dann bei euch heißt, Heeresleitung oder, also auf jeden Fall die da oben sind, die haben eine Sicherstellungsverantwortung. Wir einen Vorstand, eine Geschäftsführung qua Amt, qua Gesetz eine Sicherstellungsverantwortung haben. Und wenn sie die Inhalte delegieren oder sogar übertragen hin zu einer eigenen Entscheidungsfindung, dann müssen die Resonanzprozesse so geölt laufen, dass das quasi dass es auf die Sicherstellungsverantwortung einzahlt. Und ich finde das immer kritisch, wenn in solchen Workshops so eine freie Welt gebaut wird, die das nicht berücksichtigt, die auch das Kontrollbedürfnis der Führung nicht berücksichtigt. Das ist nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, sondern es ist auch ihr Auftrag. Dafür werden die bezahlt, dass sie sicherstellen, dass es passiert. Und jetzt kann man überlegen, muss das von oben so ein Kontrollding sein oder können wir Resonanzprozesse etablieren, die sehr strukturiert sind, wo die Leute selber sagen, schau, wir einigen uns drauf, wir berichten zum Beispiel nur über Abweichung. Ne, das wäre so ein, das ist etwas, was wirklich gut funktioniert. Wir machen das gerade in einem Konzern mit 17.000 Menschen, ja, dass wir sagen, das sind Wertschöpfungsteams vor Ort und die entscheiden vor Ort. Aber wir haben mit dem Aufsichtsrat und der Konzerngeschäftsführung sehr klare Resonanzprozesse gelegt. Und die basieren auf der Annahme, wir haben einen gemeinsamen Plan, wie ihr das ausführt, ist euer Ding und ihr meldet euch bei Abweichungen, weil wir möchten dann auch möglicherweise ein Vetorecht einlegen, wenn ihr da eine andere Weggabelung nehmt. Das heißt aber, der Diskursraum ist kleiner geworden, die quatschen nicht ständig, sondern anlassbezogen. Und überall entsteht aber eine Ruhe, weil sie wissen, es wird sich gemeldet, wenn es notwendig ist. Und da muss man sagen, das ist ja auch die neben der Sicherstellung die einzige Aufgabe von Führung, in Krisensituationen, in Konfliktsituationen da zu sein und Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.
Ja, also trifft für mich auch genau den Kern, weil ich habe es in einer großen Organisation erlebt, da wurde die Selbstorganisation quasi zu weit geführt. Waren alles kluge, schlaue Menschen, aber die haben halt ein sehr teures Projekt dann autark weiterentwickelt und es hat sich damit aber gelöst von den eigentlichen Unternehmenszielen und den Mehrwert, den es im System bringen sollte. Wurde quasi ein IT-Produkt entwickelt, was dann gar nicht mehr zielführend fürs Unternehmen war. Und die haben das nach bestem Wissen gemacht, aber es hat halt dann in dem Moment die Führung gefehlt, um das wieder in die richtigen Rahmen zu bringen. Und das ist diese iterative Rückkopplung, die es halt braucht in Form von Reporting. Und da ist ja die Frage, wo sind wir gerade, was machen wir gerade, was ist der Zielerreichung, wie nah sind wir am Ziel und hat sich eigentlich das Ziel verändert? Ne, gibt es ein variables Ziel, weil auch das Konzernziel kann sich ja verändern. Und um alle Einheiten, ich sage mal, auf Kurs zu halten. Ne, ich stelle mir das gerade wie so ein Marinegeschwader vor, was quasi irgendwie jetzt gerade Richtung Taiwan schifft. Aber die Boote sind unterschiedlich unterwegs. Wenn es aber halt eine Kursänderung gibt, dass man sagt, okay, wir brauchen euch gerade im Mittelmeer, dann müssen halt alle informiert sein und dürfen dann selbstständig die Strecke suchen. Aber der Sammelpunkt ist dann Mittelmeer in 2 Monaten als Beispiel.
Ja, jetzt bin ich nicht so bewandert in deiner Sprache, zudem noch Orientierungslegasthenikerin. Würde mich auf jeden Fall verfahren wahrscheinlich, aber nicht aus bösem Willen, sondern weil ich mich nicht gut orientieren kann. Aber genau das ist der Punkt und diese ganz offene Diskussion, wo kann der Selbstverantwortungsfreiraum entstehen? Und wenn der entsteht, wenn ich Leute verantwortlich für etwas mache, muss ich ihnen die Entscheidungskompetenz geben. Aus meiner Sicht, es war der größte Fehler, den wir überhaupt gemacht haben, diese ganzen Unternehmer im Unternehmen-Initiativen und die Leute durften aber noch nicht mal einen Bleistift bestellen. Also da passt ja das nicht beieinander. Und Menschen haben gutes Gespür dafür, ob sie, wenn sie was verantworten sollen, ob sie eine realistische Chance haben, das auch auszuüben. Und deswegen plädiere ich immer für evidenzbasierte Arbeitsgestaltung, zu sagen, Leute, wir wissen ganz viel aus der Forschung. Wir wissen auch, wo es schiefgegangen ist. Wir wissen auch relativ viel, warum es schiefgegangen ist und inwieweit können wir denn an so einer Stelle eigentlich lernen aus dem und das ganz offen diese Dinge diskutieren. Weil Führung ist nicht Baba, Hierarchie ist nicht Baba, sondern das sind Ordnungsprinzipien und man muss gucken, welches Ordnungsprinzip ist für das Ziel, was man hat, das Passende.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückschwenken auf den Inhalt deines Buches, also das hat ja alles damit zu tun, es tangiert das in jedem Fall, aber du hast so einen schönen Kreis mit so einem Dreieck drin und zwar geht es da um das Zusammenspiel kritischer Unternehmensdimensionen, die zu einer erhöhten Anfälligkeit der Organisation für Krisenstimmung und Krisen führt. Und da hast du 3 Aspekte. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Also wir haben ja versucht, oder ich versuche immer sehr stark aus der Sicht der Organisation drauf zu gucken und nicht, eben nicht aus der Perspektive des Individuums. Und wenn wir hektische Arbeitsgestaltung haben, und das hat nochmal zugenommen, wir haben ja vor ein paar Jahren so eine Messung gemacht, wie oft mal unterbrochen wird, wie oft man in Meetings sitzt, die keiner braucht, wie viel Stress das auslöst, also eine hektische, aktionistische Arbeitsgestaltung. Und wenn wir dann noch erschöpfte Führungskräfte haben, das ist so der 2. Aspekt, wo ich sagen würde, wir haben eine Studie zitiert bei 62% der Führungskräfte, die sagen, sie sind tief erschöpft. Das ist jetzt so eine Größenordnung, die ich noch nicht kannte. Und der 3. Aspekt ist, dass wir diese hohe Transformationsmüdigkeit haben. Die Leute haben es 3-4 Mal nicht erfolgreich erlebt und gleichzeitig ist das Transformationsbedürfnis sehr hoch. Und wenn wir so ein bisschen schauen, wann verändern sich eigentlich Menschen, wann verändern sich Teams, wann verändern sich Organisationen, was ja sowieso kein lineares Geschehen ist, dann wissen wir aber zumindest 1, sie brauchen Ressourcen und auch innere Ressourcen. Wenn ich aber einen Alltag habe, der super hektisch ist, ich muss noch, dann wird sich da keiner verändern. Wenn ich erschöpfte Führungskräfte habe, die sich dahin schleppen und sich gar nicht so in der Lage sehen, selber einen Unterschied zu machen und die selber auch hektischer werden, das haben wir wirklich gut in den Daten sehen können, dann ist unwahrscheinlich, dass die Organisation sich transformiert. Plus eben dieser negativen Vorerfahrung. Das sind für uns 3 Stellhebel, die wir auf jeden Fall neben sonstigen vielleicht noch uns angucken müssen, wenn wir erfolgreich transformieren wollen.
Mhm. Was für mich ja eure Bücher mal auszeichnet, das heißt Katharinas und deine, sind ja, dass ihr nicht nur irgendeinem Buzzword hinterherlauft, dass so Bullshit-Bingo-Mingo in den Raum geworfen wird, sondern dass ihr das immer mit Zahlen, Daten, Fakten und Studien hinterlegen könnt. Jetzt kann ich mir vorstellen, es hören ja einige Führungskräfte hier bei und sagen, ey, jetzt habe ich aber irgendwie Lust gekriegt, mal zu wissen, wie es in meiner Organisation tickt. Was würdest du denen sagen, wie kann man das erreichen, dass man so ein qualitativ, quantitativ nachhaltigen Überblick kriegen kann über, wie läuft es eigentlich in der Organisation?
Auf jeden Fall nicht über Zufriedenheitsbefragung. Das musst du mal kurz festhalten, bitte. Das ist ja wirklich so ein Thema, was mir die Nackenhaare hochstellt, weil wir diese Zufriedenheitsorientierung so total übertrieben haben die vergangenen Jahre. Und wenn wir jetzt uns angucken, der Gallup-Mitarbeiterindex, wir sind in der schlechtesten emotionalen Bindung seit 2012. Da muss man aber sagen, empirisch hat die ganze Zufriedenheitsorientierung und die ganzen Maßnahmen haben null empirischen Impact. So, das heißt, bitte nicht über Zufriedenheitsbefragung, sondern idealerweise über Potenzialbefragung, Potenzialdiagnostik für die Organisation. Wenn aber jetzt ein Unternehmen sagt, nee, das wollen wir nicht investieren, weil das ist ja kein Standard, sondern das maßschneidert man ja, dann wäre es ja schon mal angebracht, mit dem eigenen Team da offen drüber zu reden. Und zwar systematisch strukturiert. Also schon auch zu sagen, was sind eigentlich für mich die relevanten Parameter, wo ich eine Auskunft zu haben möchte. Und dann mit dem Team in den Dialog zu gehen und zu sagen, wie zum Beispiel Kompetenz erleben, ne? Das ist ein Riesenthema im psychologischen Empowerment, aber auch in der Zuversicht. Wie häufig habt ihr eigentlich Kompetenz erleben? Dass ihr nach Hause geht und sagt, ich habe heute richtig meine PS auf die Straße gebracht. Und wie oft habt ihr das Gefühl, ihr habt genug Einfluss auf die Arbeitsgestaltung, ne? Der zweite Aspekt beim psychologischen Empowerment. Also allein, wenn ich die vier Dimensionen vom Empowerment durchgehen würde, dann weiß ich schon sehr viel über mein Team. Und habe auch automatisch mit den Stellschrauben, an denen man drehen kann, weil beim Einfluss zum Beispiel könnte man sagen, okay, was können wir denn als Team hier selber entscheiden? Da sind wir wieder beim Modell, ne, dem Möglichkeitsraum. Und was können wir konkret verändern? Also insofern idealerweise Organisationsdiagnostik, falls es nicht geht, auf Teamebene. Und dann würde ich, wir haben im Buch ganz viele Checklisten, Reflexionslisten, das ist ja gar nicht so mein Ding eigentlich normalerweise. Aber wir fanden das bei dem sehr wichtig. Das heißt, da findet man einfach auch viel, was man dafür nutzen kann.
Ja, also jetzt komme ich ja wieder als Buchkritiker um die Ecke. Und ich finde es extrem gelungen. Ich mag ja solche, ich will nicht sagen Playbooks, wenn es nur zu malen ist, finde ich es auch Quatsch. Aber wirklich so Reflexionselemente, weil ich weiß, dass das immer sehr dankbar angenommen wird, auch von den Lesenden. Und ist auch schön strukturiert. Also ihr habt auch schön viele Übersichten. Also ich finde es auch optisch sehr gelungen. Und es ist sehr nutzerfreundlich, um reinzugehen. Also auch da nochmal Chapeau. Ihr habt ja auch so ein Kapitel, da geht es um die zuversichtliche Unternehmensführung in der Krise. Und dort hast du vier Faktoren, Erfolgsfaktoren von Unternehmen, trotz schwieriger Umstände. Ich kann sie ganz kurz nochmal vorlesen. Vielleicht kannst du dann ein bisschen das mal ausbauen, was die Erfolgsfaktoren, was dahinter steht. Das eine ist die konsequente Veränderung bei hoher Stabilität, dann an die Situation angepasste Entscheidungsgeschwindigkeit, sowohl als auch denken und Zielfokus trotz Krise halten. Und das würde mich mal so ein bisschen beschreibend interessieren, weil ich das total wichtige Punkte gerade finde.
Ich fange mal mit dem letzten an, Zielfokus trotz Krise halten. Also der Aktionismus, den wir sehen und auch der Trend zur autoritären Führung dient, da sehen wir in den Daten, der Selbststabilisierung. Gleichzeitig haben wir eine Studie reingebracht, die hat über 10 Jahre Unternehmen in Amerika begleitet und gefragt, welche dieser Unternehmen kommen wirtschaftlich erfolgreich durch Krise und Komplexität. Und siehe da, es waren die, wo die den Fokus gehalten haben. Die haben zwar rausgeworfen, was nicht unbedingt notwendig ist, also die haben sich fokussiert, aber das haben sie auch durchgezogen. So, das ist der eine Punkt. Das zweite ist es sowohl als auch. In einer komplexen Welt ist es entweder oder der schlechteste Ratgeber. Weil es verdichtet, es führt uns sofort in diese Polarität rein. Dann fangen die Argumente an, dann haben wir Lagerbildung und wir verpassen die Chance, das eigentliche Ziel zu erreichen. Also ich gebe ein Beispiel außerhalb jetzt des Themas. Wird ja im Moment Handyverbot an Schulen diskutiert. Und die einen sagen, wir brauchen das Handyverbot und die anderen sagen, nein, wir brauchen Medienkompetenztraining für die Kinder. Und die gehen sich an die Gurgel. Und das wäre für mich eine ganz klassische Sowohl-als-auch-Fragestellung. Ja. Natürlich brauchen wir Medienkompetenz und gleichzeitig müssen wir sagen, wir müssen bestimmte Schutzmechanismen einziehen. Das heißt, wir verpassen dieses schlaue Sowohl-als-auch. Und das ist für resiliente Organisationen oder Organisationen, die sich resilient aufstellen wollen, ist die Frage, wie können wir stärker im Sowohl-als-auch diskutieren, aus meiner Sicht unerlässlich. So, der dritte Punkt ist die Stabilität. Wir kommen ja aus einer völligen Überbetonung der permanenten Veränderungsnotwendigkeit. Du hast ja, wenn du ich sag mal, vor 3 Jahren in der Organisation gesagt hast, ich glaube, wir brauchen mehr Stabilität, da hast du ja schon früh Verrentungsantrag von der Personalabteilung bekommen. Das war ja so, oh je, mein He. Da hat jemand noch nicht verstanden, dass wir uns ständig verändern müssen. Also das muss man auch mal selbstkritisch sagen, wir haben es alle ein bisschen übertrieben. A ist der Mensch so gar nicht gestrickt und B ist in einer instabilen Welt brauchen wir stabile Faktoren. Und da hat das Unternehmen allerhand zu bieten. Das heißt, auch da die Diskurse immer idealerweise in dieser Balance zu führen. Ne? Was wissen wir schon? Was können wir auch linear schon entscheiden? Und wie können wir darüber Stabilität aufbauen? Ob im Team oder mit der Gesamtorganisation? Was wissen wir noch nicht? Wo müssen wir stärker agil sein? Der John Kotter hat es ja vor Jahren mal mit der Ambidextrie auch so ein bisschen versucht, auf den Weg zu bringen, dass es durchaus so duales Agieren geben kann. Hier würde ich sagen, es ist duales Agieren, nicht nur in Bezug auf das Businessmodell und auf die Arbeitsorganisation, sondern als Teil einer neuen Diskussionskultur. Immer wieder zu gucken, auch als Führungskraft, wenn ich jetzt ein Team habe, zu sagen, sorge ich eigentlich in meinem Team aktiv für Stabilität und an welchen Punkten kann ich für Stabilität sorgen? Was weiß ich eigentlich alles, was sicher ist, was ich reingebe, damit ich sage, okay, darauf könnt ihr euch verlassen, daran könnt ihr euch orientieren. Und hier wissen wir es noch nicht. Hier bleibt es agil. Oder hier müssen wir uns verändern. Dann ist es, du hast Salutogenese vorhin angesprochen im Vorgespräch, dann ist es für die Leute sofort anders handhabbar, bewältigbar, weil sie sich auf bestimmte Dinge verlassen und daran orientieren können. So, einen Punkt habe ich vergessen, den ersten.
Nee, das war konsequente Veränderung der Stabilität, dann an die Situation angepasste Entscheidungsgeschwindigkeit.
So, das ist auch interessant, weil das bei LinkedIn liest man das häufig, dass da immer so steht, dass dieses schnelle Entscheidungsprimat oder das Primat der schnellen Entscheidung, und das teile ich gar nicht, sondern der Roger Martin, der sagt, wir müssen unterscheiden, wann haben wir was vor der Nase, wo wir schnell entscheiden müssen, oder wann werden wir mit Sachverhalten konfrontiert, die wir wirklich durchdenken müssen, wo es komplex ist. Und deswegen liegt für mich das Gold quasi da drin, dass man eine sinnvolle Entscheidung trifft. Sind wir im Bereich schnelle Entscheidung oder sind wir im Bereich komplexer Entscheidungsfindung? Und da ist die Geschwindigkeit hinderlich. Gleichzeitig ist das Durchdiskutieren von Dingen, die eigentlich klar sind, genauso hinderlich. Insofern ist die Unterscheidung eigentlich das, was wesentlich ist. Ich würde das immer auch ganz praktisch, das hört sich immer so hochtrabend an, ich würde es ganz praktisch mit auf die Agenda nehmen. Also wenn ich eine Agenda gestalten würde für eine Vorstandssitzung, würde ich dann neuerdings als Vorstandsassistentin, wenn ich eine solche wäre, würde ich draufschreiben, schnelle Entscheidung oder hier Diskussionspunkt. Danach würde ich im Endeffekt schon die Länge der Agendapunkte bemessen. Und insofern können wir sehr, sehr, sehr viel methodisch auch durch Handwerkszeug, würde ich mal sagen, abfangen, um das in den Alltag zu integrieren.
Ja, also da hatte ich gestern eine spannende Diskussion mit Stephanie Bogart quasi drüber. Chapeau auch, die sehr fleißige, schlaue Autorin. Und sie hat gesagt, dass wir vor allem analytisch denken. Also wir lernen, analytisch zu denken. Und da habe ich mein Veto eingeworfen, weil ich das so nicht erlebe. Das heißt, wenn man so ein bisschen unterscheidet zwischen rationalen und emotionalen Denken, dann erlebe ich in der Wirtschaft, dass das Handwerkliche gar nicht so stark ausgeprägt ist. Das heißt, ich glaube, es geht gar nicht um die kognitiven Analysefähigkeiten, das heißt, das, was der Intellekt bedarf, sondern des Handwerklichen. Und das ist das, was ich jetzt quasi auch so ein bisschen gerade mal wieder transponiere, das, was bei der Bundeswehr drillmäßig geübt wird, also eine Krisenreaktionsmacht, nenne ich es mal, die ja als Organisation nur auf Krise gebaut ist oder dafür da ist. Und auch, das ist ja auch, was Kai Maria im Pokal so ein bisschen untersucht hat, allgemein Blaulichtorganisationen, die auf Krise sind. Also es kann auch Feuerwehr sein, es kann auch Sanitäter sein, etc. Und diesen Führungsprozess von erstmal einer Beurteilung der Lage und der Auswertung des Auftrags, bevor ich dann wirklich in das Handeln gehe. Und das sind Führungsprozesse, die ganz standardisiert wie Plan-Do-Check-Act sind, den Deming-Kreis. Und dass das einmal gelehrt werden darf wieder. Das heißt, was muss ich untersuchen, um eine Entscheidung zu fällen? damit ich nicht emotional entscheide. Und dann im Rahmen des Prozesses muss man dann irgendwann entscheiden, habe ich überhaupt alle Informationen, um eine gute Entscheidung zu fällen. Und dann kann man, glaube ich, diese Entscheidungsgeschwindigkeit viel besser beeinflussen, indem man sagt, okay, nee, hier brauche ich wirklich mehr Fakten. Hier muss ich wirklich tiefer reingehen. Hier muss ich, weil es komplex ist, vielleicht noch andere Know-how-Träger mit hinzuziehen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Differenzierung, deswegen finde ich diesen Punkt so wichtig, den du sagst, an die Situation angepasste Entscheidungsgeschwindigkeit. Welche Gravitas hat das? Muss ich jetzt Hafermilch oder laktosefreie Milch zum Sommerfest machen? Oder nehme ich den Kredit auf Ja oder Nein für die Firma? Also die Entscheidungsschwere. Und ich erlebe halt schon oft, dass bestimmte Führungskräfte dann einen Weg der Convenience gehen, der Gemütlichkeit, wo sie sagen, ach, da kenne ich mich besser aus, ich entscheide das. Wo ich sage, das ist aber nicht der größte wirksame Hebel für deine Organisation. Ob du jetzt entscheidest, ob es Hafermilch gibt oder laktosefreie Milch, weil deine Frau dir das gesagt hat, was sie gerne lieber mag. Aber es wäre vielleicht für die stabile Sicherheit deines Unternehmens relevanter zu gucken, wie ist die Liquidität im nächsten Monat. So.
Also ich teile das sehr. Und letztendlich muss man sagen, Blaulichtorganisationen sind für den Akutfall vorbereitet. Aber vom Prinzip her reden wir ja nicht bei denen nur über den Akutfall, sondern es kann ja auch Hochwasser, keine Ahnung, sonstige kritische, länger andauernde Lagen geben. Und ich weiß gar nicht, ob wir in vielen Organisationen, die stark globalisiert agieren, nicht auch mittlerweile von einer Blaulichtorganisation sprechen können. Weil die Parameter, die sich in einer Geschwindigkeit verändern, wie das ja wirklich noch niemand erlebt hat, sich immer wieder die Lage neu einzuschätzen, Rückschlüsse zu ziehen, das ist schon eine Hausnummer. Und deswegen teile ich das total, was du sagst. Wir brauchen routinierte Abläufe, um nicht aus dem Limbischen heraus, da würde ich wirklich über das Emotionale hinausgehen, aus dem Limbischen heraus zu agieren. Und das ist das, was wir in der Studie letztes Jahr gesehen haben, dass die ein hohes Krisenerleben haben, die Führungskräfte, und das Autoritäre brauchen, um sich zu stabilisieren. Das war kein kognitiv reflektierter Entschluss im Sinne von, jetzt glauben wir, dass in dieser Krise hier das beste Mittel ist, sondern das passierte mit ihnen. Und das darf nicht passieren. Ich bin ja Pilotentochter. Immer wenn bei uns mal ein Sturm das Dach abgedeckt hat oder irgendwas, dann hat mein Vater gesagt, weißt du, das ist wie Emergency Training. Da wirst du konfrontiert, weil wenn die Turbine ausfällt, muss also zumindest mal eine Person die Nerven behalten und das ist der Pilot. Und letztendlich glaube ich, ich bin überzeugt, dass wir über diese Krisenresilienz in den Vorstandsetagen nachdenken müssen. Wie können wir das steigern, auch auf Bereichsleitungsebene, damit die den Kurs halten. Und was dazu eben hilft, ist routinierte Stabilität, routinierte Strukturen.
Ja.
Damit wir da denen das leichter machen.
Für die Zuhörerinnen, die das vielleicht nochmal mit diesem schnellen, langsamen Denken und dem limbischen System interessiert, einfach ein bisschen runterscrollen. Im Paperwings-Podcast hatte neulich Daniela Blickern als Gästin. Die hat das auch nochmal schön ausgebaut. Könnt ihr da gerne nochmal nachschauen und nachhören. Sehr hörenswert. Vera, wir haben uns wie erwartet schön verquatscht.
Total strukturiert haben wir uns verquatscht.
Ja, genau. Nee, das war ein geführter Prozess. Und ich habe auch noch sehr viele Fragen. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Zuhörerinnen auch sehr glücklich sein werden, wenn sie noch sehr viel in deinem Buch lesen können. Wie gesagt, klare Empfehlung von mir hier an der Stelle und Katharina natürlich auch. Und jetzt würde ich aber, oder gibt es noch etwas, wo du sagst, na Moment, Danny, das wäre es mir noch total wichtig. Das ist jetzt ein Themenbereich im Buch, der ist total relevant. Und das wäre mir noch ein Herzensanliegen, das inhaltlich zu platzieren.
Ich glaube gar nicht so doll aus dem Buch. Ich finde, das haben wir uns gut angeguckt. Was für mich einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht vergessen, zwischendurch zu lachen. Weil bei all dem, was da so passiert, da kann einem das Lachen ja mal vergehen und das wäre kein gutes Zeichen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Teamebene, also mit mir selber auf Teamebene oder wenn ich Unternehmer bin, Unternehmerin auf organisationaler Ebene, bitte einfach zwischendurch auch lachen. Mit Humor an die Sachen rangehen. Es hat einen deutlichen Effekt, wenn ich auch gerade keine Studien zitieren kann, aber Das lässt uns handlungsfähig bleiben und das ist letztendlich das, worum es geht.
Ja, also da auch nochmal fast immer zitiert in diesem Podcast das Buch und trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, aber er beschreibt auch Situationen quasi im Konzentrationslager, wo Galgenhumor quasi das erlösende Momentum in vielen Situationen war, um die Anspannung fallen zu lassen und mit diesem Horror umzugehen. Und wir leben nun noch nicht im Horror, sind wir weit von entfernt, aber Humor, Leichtigkeit hilft, entspannt und ist eine gute psychologische Bewältigungsmethode. Ja, du bist gestern zum zweiten Mal in diesem Podcast und ich habe mir heute ein komplett neues Korsett an Fragen ausgedacht und wir machen die erste Testrunde heute.
Ja, ich fand's gut. Dankeschön.
Was war eine Entscheidung in deinem Leben, die sich im Nachhinein als Wendepunkt erwiesen hat?
Das war die Ausbildung, also beruflich auf jeden Fall die Ausbildung beim Gunter Schmidt zum hypnosystemischen Berater. Organisationsentwickler, Entwicklerin zu machen.
Ja.
Das hat alles auf den Kopf gestellt.
Ich freue mich, ich sehe ihn im August. Ich habe ein Wochenende bei ihm gebucht. Ich freue mich schon drauf. Mal gucken, wie ich dann als, wie ich zurückkomme als Mensch. Gibt es ein Scheitern in deinem Leben, das sich später als wertvoller Lernmoment herausgestellt hat?
Oh ja, ganz viel. Also, das ist wirklich eine vergleichsweise lange Liste, wobei Scheitern ja immer relativ ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort so benutzen würde, aber ich nenne es mal Weggabelung. Mhm. Und da gab es ein paar. Und ich bin jemand, der per se sehr, sehr wenig bereut. Ich gucke wenig zurück, sondern ja, ganz viel. Also, aber alles integriert.
Die nächste Frage war in der Vorbereitung klug und jetzt im Dialog vielleicht nicht mehr, weil ich die Antwort schon kenne. Welche Begegnung mit einem Menschen hat dich nachhaltig verändert und warum? Vielleicht gibt es ja wen anders als Gunter Schmidt noch.
Auch da gibt es viele, aber es ist in der Tat, also beruflich betrachtet ist es in der Tat der Gunter. Ich kenne niemanden, wirklich gar niemanden, der mit diesem unerschütterlichen Glauben an die Gestaltungskraft von Menschen auf dieselben zugeht. Das ist beeindruckend.
Ja, also ich weiß ja, dass inzwischen sehr viele Coaches und Beraterinnen diesen Podcast hören. Das heißt, es wird nicht mehr so der große Geheimtipp sein, aber schaut trotzdem auf LinkedIn. Von der Seite Gunter Schmidt sind immer mal wieder richtig tolle Videos, Ausschnitte aus Konferenzen etc. Und dann gibt es ein sehr tolles Video, wo er ein Live-Coaching auf der Bühne macht, wo er quasi in einer Dreiviertelstunde die Perfektion seines Könnens mal darstellt, von Reframing-Techniken etc., was wie ein netter Plausch aussieht, aber so ein gehaltvolles Coaching ist mit so vielen Werkzeugen. Also googelt das mal gerne. Fabelhaft. Gibt es einen inneren Antreiber, den du inzwischen liebevoll in Rente geschickt hast?
Ja, das ist in der Tat der innere Kritiker. Den habe ich irgendwann mal in Rente geschickt. Ich glaube, nachdem ich das erste Buch geschrieben habe und gefühlt 2 Wochen nicht geschlafen habe, weil ich dachte, oh, das war wirklich so. Mein Mann hat gesagt, er lässt sich scheiden, wenn ich noch ein Buch schreibe. Jetzt mittlerweile 10. Wir sind noch verheiratet. Also ich würde nicht sagen, ich habe ihn in Rente geschickt, aber er hat einen neuen Job gekriegt und auf seinem T-Shirt steht jetzt Qualitätsbeauftragter.
Sehr schön. Und natürlich noch Eigenwerbung. Wer wissen möchte, was ein innerer Kritiker ist, ich empfehle ganz herzlich die Folge mit Dagmar Kumbier, zum inneren Team. Also einfach nochmal runterwischen und dann geht es auch ein bisschen um den inneren Kritiker. In welcher Situation hast du dich selbst überrascht, positiv oder negativ?
Das passiert mir ehrlich gesagt häufiger. Also das ist auch ein bisschen Anspruch an mich in meinem Leben, zu sagen, ich gehe nicht so vorgefertigt in die Dinge rein, sondern ich lasse mir auch Raum, mal spontan das zu entscheiden. Aber ich glaube, das Größte war, als ich Mutter geworden bin. Also das kann man ehrlich gesagt gar nicht theoretisch planen. Meine Tochter ist jetzt 14 und ich habe mir fest vorgenommen, neue Fehler zu machen und nicht die meiner Mutter zu wiederholen. Und da überrasche ich mich, wie gut mir das gelingt. So, Fehler mache ich, aber eben neue.
Sehr schön. Wenn dein heutiges Ich deinem zukünftigen Ich eine Nachricht schreiben könnte, was würde drinstehen?
Pass auf dich auf.
Was gibt deinem Leben Sinn, auch wenn es gerade keine sichtbaren Erfolge gibt?
Der Glaube daran, dass Menschen doch schlau sind und dass es irgendwo eine Lösung gibt und auch ich in der Lage bin, die zu finden. Dass es manchmal einfach nur ein paar extra Runden braucht.
Gibt es einen Ort auf der Welt, der dich auf besondere Weise berührt oder inspiriert hat?
Ja, das ist La Gomera. Das ist das Valle Gran Rey auf La Gomera. Das ist ein mini kleiner Ort auf einer sehr besonderen Insel. Und ich behaupte, dass dieser Berg, das ist ein Riesenberg, irgendwie mit einem kommuniziert. Also der sagt Stopp. Wenn man da ankommt, so aus dem normalen alltagshektischen Leben, dann steht er gelassen da und sagt einfach Stopp. Atme mal durch. Das kann was.
Also auch ein Kraftort?
Ja, total. Total. Die Natur da und die Tiere und dieser Berg und ja, totaler Kraftort.
Schön. Was hast du über Menschen gelernt, seit du selbst in der Rolle der Führung oder Begleitung bist?
Tja, eigentlich letztendlich, dass ich bin demütig geworden. Ich glaube, das ist ja. Ich gucke mit einer gewissen Demut da drauf, wie Menschen ihr Leben gestalten und auch im Arbeitskontext irgendwie Lösungen finden, die auch manchmal Lösungen mit Preis sind, dysfunktional sind und trotzdem irgendwie schlau. Also ich gucke da sehr ressourcenorientiert drauf und versuche das eben bei mir auch, ne, auch so auf mich zu gucken, aber vor allen Dingen auch auf andere in der Führung.
Wenn du eine Gewohnheit sofort ändern könntest, welche wäre das und welche käme stattdessen?
Es gibt keine. Also die ich ändern wollte, habe ich geändert.
Cool. Welche Gedanken oder Routinen helfen dir in Momenten großer Unsicherheit oder Zweifel?
Also ich erschließe mir ja die Welt lesend. Das heißt, wenn ich unsicher bin, gucke ich erstmal, gibt es ein Buch dazu oder eine Studie, noch viel besser. So, das ist das eine. Und das zweite ist bewusst atmen. Also ich mache ja auch viel mit dem Körper, weil im Hypnosystemischen ist der Körper quasi eine Interventionsebene. Und das heißt, wenn ich wirklich über Atemtechnik meinem limbischen System das Signal gebe, na, alles ist gut, du hast es irgendwie im Griff, auch wenn du es gerade nicht merkst, dann das sind so Rituale, die ich dann mache. Und ich mache halt täglich Fokuszeit. Also ich halte das, was ich anderen Menschen sage, halte ich auch für mich selber ein. Es gibt jeden Tag einen Slot konzentrierten Arbeit.
Ja, finde ich gerade spannend, weil ich hatte heute früh eine dreiviertelstündige Sitzung. Ich bin gerade in einem Elite-Camp, wo wir jeden Morgen um 6.30 Uhr von Kampfsport, Kraftsport, Mentalübungen, Mindset-Übungen, alles Mögliche machen. Und heute früh war die Lektion Atemübung. Das heißt, wir haben heute eine Dreiviertelstunde nur Atemtechniken gemacht, aggressiv, ruhig atmen etc. Und es ist schon heftig, wie unterschiedlich das, also wie was das alles beeinflusst und in welche Stimmung oder was das im Körper lösen kann, freisetzen kann. Also Atemtechniken, auch hier das Buch von James Nestor, sei noch mal empfohlen. Super Techniken. Gibt es einen Satz, den du in deinem Leben immer wieder gehört hast und der heute für dich eine andere Bedeutung hat?
Ja, definitiv. Ich war ja so ich gehörte zu denen in der Schule, die nie gelernt haben, immer durchgekommen sind. Und das hat niemand verstanden, wieso ich gute Noten schreibe, obwohl ich niemals lerne. Und dann hat man immer gesagt, boah, die Vera macht alles mit Schirmscham und Melone. Und das hat mich echt, also verletzt eigentlich früher, weil ich das nicht einordnen konnte. Und heute denke ich, wie cool, ich mache Dinge mit Schirmscham und Melone. Und wenn ich manchmal was Schwieriges vor mir habe, dann denke ich so, Vera, und das machst du jetzt mit Schirmscham und Melone. Also es ist eigentlich ein Kraftsatz geworden jetzt.
Cool, ich kenne nur die Serie. Die habe ich als Kind geguckt.
Ja. Genau.
Was bedeutet für dich innere Freiheit und wie erkennst du, dass du sie gerade lebst?
Innere Freiheit, da gehe ich ganz doll zurück auf Viktor Frankl. Also ich innere Freiheit heißt für mich, ich behalte mir vor, mich selber zu entscheiden, wie ich bewerte, was um mich herum passiert. Wenn Empörungsangebote kommen, Wutangebote kommen aus dem Umfeld, ich behalte mir vor, zu sagen, nee, ich steige da nicht drauf ein. Ich mache da nicht mit. Und das ist für mich der Inbegriff von Freiheit, auch die Selbstbestimmung zu erleben, das auch gruppendynamisch auszuhalten, an so einer Stelle nicht selten sogar die Einzige zu sein, die zu sagen, nee, ich bin nicht dabei.
Na, stark. Welche Sehnsucht begleitet dich vielleicht schon länger und darf jetzt mehr Raum bekommen?
Allein sein. Ich habe immer früher das also ein bisschen defizitär erlebt. Ich war sehr gern auch als Kind, mir war schnell, waren mir Dinge zu viel, ich war schnell überreizt. Alle anderen haben Party gemacht und ich habe mir die Ohren zugehalten und früher habe ich so gedacht, das ist falsch. Und heute darf das total Raum bekommen. Also ich habe dann meine extrovertierte Energie verballert, meistens so bei Vorträgen und danach machen alle richtig noch Party und machen Selfies und so. Und dann gehe ich einfach irgendwo hin und bin für mich allein. Und das finde ich gar nicht mehr schlimm. Das ist gut.
Ja. Ich glaube, das Buchschreiben ist natürlich eine gute Methode für.
Ja, das ist herrlich. Das legitimiert quasi das Alleinsein. Komisch.
Ja, cool. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm heute geben? Und welches Kapitel schreibst du gerade?
Also da würde draufstehen, sehr viel Leben für ein Leben, weil ich so viele unterschiedliche Dinge mache und ja auch schon beruflich so viel Unterschiedliches gemacht habe. Ich war schon Staatsanwältin, Rechtsanwältin, Personalleiterin. Ich wollte auch mal Anthropologin sein. Wer weiß, welche Kapitel noch dazukommen. Und das Kapitel, was ich gerade schreibe, ist, ich würde sagen, meinen Weg finden, beruflich beizutragen, irgendwie einen Wert beizutragen. Also das Kapitel würde heißen, wer willst du gewesen sein? Irgendwie will ich was beitragen, dass die Dinge sich lösen. Ja, ich glaube, so würde das Kapitel heißen. Wer willst du gewesen sein?
Wer willst du gewesen sein? Ein traumhafter Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank, dass du erneut im Paperwings Podcast warst. Vielen Dank, dass wir über Zuversicht als neue Führungskraft sprechen können. Ich glaube, das braucht es gerade mehr denn je in der Zeit. Und umso mehr freue ich mich auf dein nächstes Buch und natürlich auf unser gemeinsames Buch New Work und Resilienz, bei dem du das Vorwort beigesteuert hast. Denn Zuversicht ist das, was wir jetzt brauchen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast warst.
Ja, ich danke dir recht herzlich. Das war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch und humorvoll.
Kinderüberraschung. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.